Da sage ich nun also herzlich willkommen zu den Mediennachrichten hier auf Radio Korax und dem Pi-Radio-Verbund in Berlin und Potsdam. Heute am Mittwoch, dem 16. November 2016. Hier beschäftigen wir uns ja immer mit medienaffinen Themen und heute wagen wir uns mal wieder ins Internet mit wie voraussehbar gemischten Funden. Da finden sich zum Beispiel nützliche Tools, um feministische Belange voranzuficken, aber auch ganz Unterirdisches, was nicht mal mehr als Unterhaltung zählt, eher nur noch so als Zumutung. Und wir werfen mal einen Blick auf unser täglich Handy. Wen das interessiert, der kann hier dranbleiben in den Spezialnachrichten für Mittwoch, den Mediennews. Are men talking too much? Reden Männer zu viel? Kann man schon mal die Antwort geben, ja, aber wie viel zu viel reden sie denn? Und wie viel könnten denn Nicht-Männer in dieser Zeit auch sagen? In Meetings und Diskussionen ist es ja immer noch so, dass der Redeanteil oft nicht ausgeglichen ist. Und gerade wenn Frauen dann doch sprechen, wird ihr Redeverhalten als viel dominanter und von vielen Männern wahrgenommen, auch wenn das gar nicht der Fall ist. Und da liegt auch schon das Problem an der Sache, dass solche Beobachtungen halt sehr subjektiv sind und damit keine seriöse Grundlage für eine Auseinandersetzung bieten. Wenn Männer gar kein Problem im Gesprächs- oder Diskussionsverhalten sehen, weil sie selber sich gar nicht so dominant wahrnehmen, ist das natürlich erstmal nur eine Meinung. Und genauso unseriös und subjektiv ist es ja beispielsweise auch von mir zu sagen, dass Männer zu viel reden. Um Zahlen und Fakten diesbezüglich zu schaffen, gibt es aber eine überaus praktische Website, die sich da nennt armentalkingtoomuch.com. Das ist ein einfacher Timer, auf den man anklicken kann, ob gerade a dude oder not a dude redet. Die Website stoppt die Zeit und gibt einem den Redeanteil in Prozentzahlen dann an. Diese Website, die wurde entwickelt von Cathy Deng. Sie ist Hackerin und hat trotz Diversität in ihrem Umfeld das Gefühl gehabt, dass Männer dominieren. Dieses Gefühl kann man ja aber schlecht jemandem vorwerfen. Deshalb hat sie mit armentalkingtoomuch.com die Möglichkeit gefunden, dieses Gefühl dann doch zu bestätigen.
So, I made that armentalkingtoomuch website because what gets measured gets managed. This is the idea that if you start quantifying something, you'll get better at it because you're paying attention to it and you're focusing on it.
Und das Problem, das hat Cathy Deng dann auch messbar gemacht, zum Beispiel bei der Hack Night. Das ist ein Event für Hacker. Das ist etwas, was an mehreren Orten stattfindet und das ist eine Möglichkeit für Interessierte aus dem Informatikbereich zusammenzukommen, Ideen zu diskutieren oder Projekte vorzustellen und an denen zu arbeiten. Diese Hack Nights wurden dafür gelobt, wie inklusiv und divers sie sind für das Informatikfeld. Aber wie Cathy Deng sagt, zählen dabei nicht nur die Körper im Raum, sondern auch die Stimmen. Und weibliche Stimmen hat sie bei diesen Hack Nights an vielen Stellen vermisst.
A lot of times people will say things about Hack Night, like, wow, it's like really diverse. Like, look, there are a lot of like men and women in the room. And look, there are developers and designers and government people and data people. And actually, yeah, Chai Hack Night is a lot better than the vast majority of tech meetups. But I just want to like push back on this kind of self-congratulation, because just counting bodies in the room is like a really simplistic view of inclusion. The things that really ultimately matter are how people are participating and how people are interacting with each other. And that's like a much, much deeper thing. So, I've had a feeling for a long time that Hack Night was actually very male-dominated, but that's just a feeling, and what's more fun than subjective feeling is objective data. So let's see. I want to show you a new website that I built. It's Are Men Talking Too Much? And it's a timer. And here you can say, ah, right now a man is talking. Or, oh, it's not a man talking. And then it'll show the percentage right here. So I took this for a trial run at Hack Night a few weeks ago. Well, it was 94% men and 6% women. And this isn't even including Derek and Christopher, by the way. I was only counting the parts of Hack Night that are kind of unmoderated. So things like announcements and questions and things like that. And this is kind of crazy because these are the types of things that are really hard to pay attention to if you're not like explicitly looking out for it. Like this is something that men are like very bad at noticing.
Und die Bitte von Kathy Deng, der Entwicklerin von Are Men Talking Too Much, geht an alle, dieses von ihr entwickelte Tool armentalkingtoomuch.com auch zu nutzen und dadurch Missstände sichtbar zu machen, um dann auch vielleicht was ändern zu können. Das bietet sich an in Meetings, Diskussionsrunden, etc. Und auf dieser Website kann man natürlich nur den Redeanteil bezogen auf das Gender messen. Da gilt es ja noch andere Fakten zu berücksichtigen, wenn man wirklich eine ausgeglichene Redekultur schaffen will. Aber es wäre doch schon mal wünschenswert, wenn mehr Stimmen von Not a Dude mehr Beachtung fänden. Und ich spreche ja jetzt hier schon ein bisschen. Ich gebe hier auch gleich ab an die Elisabeth hier in den Mediennachrichten auf Radio Korax und den Pi. Radio Verbund Medien Nachrichten kriegen wir ja heutzutage viel über unser Handy und informieren uns da über das Weltgeschehen, was gerade alles schief läuft. Dabei kann man eigentlich auch schon mit einem einfachen Blick aufs Handy sehen, dass da vielleicht auch schon was schief läuft. Es gibt ja aber auch Fairphones. Was das genau ist und was daran vielleicht auch wieder kontrovers sein kann, damit hat sich Elisabeth auseinandergesetzt.
Vielleicht haben Sie ja schon mal von dem sogenannten Fairphone gehört. Vielleicht haben Sie ja selbst sogar eins oder vielleicht sind Sie der Sache gegenüber auch ein bisschen misstrauisch und wollen vielleicht doch Näheres darüber erfahren, dass solche passieren. Wir wollen an dieser Stelle einen Blick auf das Fairphone und die Hersteller werfen. Die Fairphone-Lieferkettenmanagerin Flavia Fries war im Studio von Pi Radio und stellte das Projekt Fairphone vor. Dabei geht es um ein Smartphone, das möglichst auch unter fairen Bedingungen hergestellt worden ist, aber nicht nur das.
Also wir sind ein Sozialunternehmen und wir nutzen eigentlich die Herstellung eines Telefons dafür, die Öffentlichkeit und auch die Elektronikindustrie darauf hinzuweisen, was die verschiedenen Probleme bei der Herstellung eines Telefons sind und die Sachen auch besser zu machen, also ein Beispiel dazu zu geben, wie man es anders machen kann. Wir sind eigentlich aus einer Kampagne zu Konfliktmineralien entstanden. Also es ging eigentlich darum, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass in vielen Elektronikprodukten verschiedene Mineralien sind, die aus der Konfliktregion um die Demokratische Republik von Kongo stammen. Und es ging uns darum, eigentlich anhand der Produktion eines Telefons zu zeigen, dass man auch Mineralien aus dieser Region beschaffen kann, die nicht den Konflikt direkt unterstützen. Und das erste Telefon wurde vor 3 Jahren in einem Crowdfunding-Projekt finanziert. Und seit da, also inzwischen haben wir auch ein Fairphone 2 auf den Markt gebracht, vor einem Jahr, das auch einige Fortschritte zu verzeichnen hat. Insbesondere gehört uns jetzt das Design. Und wir haben, anders als beim Fairphone One, ist es ein modulares Design. Das heißt, man kann Einzelteile ersetzen.
Die Hersteller von Fairphone sehen sich also als Vorbild, bestimmte Dinge auch zu verbessern. Unter anderem beispielsweise sollen die eigenen Lieferketten reflektiert werden und auch kontrolliert werden. Fairphone will Fairness, dem Namen nach. Es gibt jetzt schon die zweite Ausgabe des Fairphones und mit dieser zweiten Version hat man sich dann auch weiterentwickelt.
Für Fairphone 1 wurde mit einem eigentlich eingekauften Design gearbeitet, das uns unser Lieferant so liefern konnte, eigentlich fix fertig. Und wir haben dann einfach dafür gesorgt, dass gewisse Materialien, die im Fairphone sind, eben aus Minen kommen, die nicht einen Konflikt unterstützen. Für das Fairphone 2 ist es bestimmt so, ja, dass wir dann auch weitere Experten dazu geholt haben. Inzwischen von anfangs nur für Leute, die schon auch so ein bisschen technische Kenntnis hatten, sind wir inzwischen auf über 60 Mitarbeiter angewachsen in Amsterdam. Und da sind natürlich auch Leute dabei, die schon mehr Erfahrung haben.
Zur Weiterentwicklung in dem zweiten Fairphone gehört aber auch das modulare System. Das heißt, die Nutzer können dieses Telefon auseinandernehmen. Man könnte also sagen, ihrer Fantasie ist keine Grenzen gesetzt, sollten sie das Telefon selbst für sich weiterentwickeln und nutzen wollen. Sollten sie jetzt aber nicht zu den Bastlern, Experten gehören, Das ist nicht so kompliziert, wie es klingt.
Das können normale Menschen auch. Also ich schaffe das sogar. Also man kann ganz viel ohne Werkzeuge auseinandernehmen. Beispielsweise, also man kann die Hülle abnehmen, man kann die Batterie rausnehmen, man kann das Display ohne Werkzeuge abnehmen. Und dann kann man drei verschiedene Module, den Lautsprecher, das Mikrofon und die Kamera mit einem normalen kleinen Schraubenzieher auch wegnehmen.
Okay, gut und schön. Sie müssen das Telefon nicht aufbrechen, um an die SIM-Karte oder was auch immer zu kommen. Ich komme zum springenden Punkt. Wie fair ist das Fairphone eigentlich? Und was heißt das eigentlich?
Unser Telefon ist noch nicht fair. Für uns ist es so ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Und wie ich davor schon erwähnt habe, geht es uns ja auch vor allem darum, die ganze Industrie zu bewegen, indem wir zeigen, an was wir arbeiten und was unsere Schwierigkeiten dabei vielleicht auch sind und was mögliche Lösungen sein könnten. Wir fokussieren uns vor allem auf vier Bereiche. Das eine ist Rohstoffe, dann das Design, also indem wir beispielsweise hier ein modulares Design gewählt haben oder dass wir beispielsweise ein Case haben, das auch aus recyceltem Plastik hergestellt wurde, wollen wir damit sicherstellen, dass das Produkt auch langlebiger wird und dadurch nachhaltiger, also umweltfreundlicher. Dann der dritte Bereich ist in der Herstellung, also in der Produktion, also was wir Stoffe, vielleicht zusätzliche Chemikalien werden dort verwendet. Wie sind die Arbeitsbedingungen für die Menschen, die bei der Herstellung involviert sind? Und der vierte Bereich ist Recycling, also was passiert eigentlich, wenn das Telefon nicht mehr verwendet wird. Das sind eigentlich die vier verschiedenen Bereiche, wo wir irgendwie aktiv sind. Wenn wir jetzt von Design sprechen, dann ist es vor allem unser Produktentwickler, der sich damit auseinandersetzt, wie können wir am Design weiterarbeiten, dass es vielleicht noch langlebiger wird, wie können wir beispielsweise eine neue Kamera herstellen, die bessere Qualität hat, dass die Leute das Kameramodul ersetzen, statt das ganze Telefon zu ersetzen. Solche Fragen werden da beantwortet. Wenn wir jetzt eher von Herstellung sprechen, also jetzt, wie sind unsere Arbeitsbedingungen beispielsweise in China, wo viele der Fabriken sind, die bei der Herstellung unseres Telefons involviert sind. Dann haben wir vor allem den Anspruch, also wir möchten natürlich, dass die Arbeitsbedingungen möglichst gut sind. Wir wissen aber auch, dass wir eine sehr komplexe Lieferkette haben, wo wahrscheinlich über 500 Fabriken insgesamt irgendwo involviert sind. Und da wählen wir mal einige aus, mit denen wir zusammenarbeiten können und wo wir vielleicht auch zeigen können, wie Arbeitsbedingungen in einzelnen Bereichen verbessert werden.
Die Entwickler des Fairphones wählen also Betriebe nach bestimmten Kriterien aus. Und diese Kriterien, die gewährleisten eben zu einem großen Teil natürlich das, was die Entwickler mit fair überhaupt meinen.
Es gibt natürlich verschiedene Kriterien. Also erst findet mal eine Vorauswahl statt, dass überhaupt die Qualität geliefert werden kann, die wir verlangen, beziehungsweise dass die Erfahrung entsprechend vorhanden ist bei dem Lieferanten, dass der Teil schon mal abgedeckt ist. Und dann gibt es meistens mehrere Lieferanten zur Auswahl. Und da fragen wir dann spezifisch nach, also gewisse Fragen, wie sind die Arbeitsbedingungen, wo bezieht ihr eure Rohstoffe und Dinge, die in diese Richtung abzielen, um schon mal abzuklären, wie offen ist der Partner, mit uns vielleicht noch weitere Projekte zu machen in diesem Bereich und wie weit sind sie vielleicht schon zu diesem Zeitpunkt. Man muss allerdings sagen, dass es immer schwierig ist, diese Abklärung wirklich zu tätigen, bevor man mit eine Fabrik zusammenarbeitet.
Flavia Fries von den Entwicklern des Fairphones ist sich auch der Tatsache bewusst, dass die Lieferkette komplex ist, wie Sie auch schon gehört haben. Sind die Hersteller des Fairphone wirklich in der Lage, die Herstellung der Einzelteile gänzlich im Blick zu behalten? Die Kontrolle, dass genau diese Kriterien auch eingehalten werden, die passiert jedenfalls. Fragen wie Fluchtwege in den Betrieben, gewerkschaftliche Organisationen, Bezahlung der Mitarbeiter und Arbeitsbedingungen, das wird geprüft.
Also wir machen das natürlich nicht mit allen Fabriken, die irgendwo involviert sind bei uns. Wir machen das vor allem mit den Fabriken, die einerseits sehr wichtig sind für unsere Produktion, die wir auch nicht einfach wechseln können oder wo wir auch große Risiken identifizieren. Wir haben, ich glaube, 3 Audit Reports, nennt man das, publiziert auf unserer Webseite. Also diese Überprüfung, die du da ansprichst, die machen für uns Drittparteien. Also die machen wir nicht selbst, sondern jemand, der unabhängig ist. Die Organisation, die das für uns bisher gemacht hat, heißt Taos. Und die gehen dann da rein und befragen Mitarbeiter, schauen sich das an. Die haben auch die Expertise, wissen, auf was zu schauen ist, wissen, wie man gewisse Sachen verstecken kann. Allerdings sehen wir das nicht als den Hauptaspekt unserer Arbeit, sondern der Hauptteil kommt eigentlich danach. Also wenn dieses Audit stattgefunden hat, eigentlich anhand dieser Basis, die man da festgestellt hat, mit der Fabrik darüber zu reden, okay, in welchem Bereich möchten wir welche Veränderungen sehen oder welche Veränderungen zusammen erreichen. Und da haben wir in der Vergangenheit auch schon Projekte gemacht. Zu Versammlungsfreiheit bzw. für Fairphone 1 gab es einen Worker Welfare Fund, wo beide die Fabrik und wir pro Telefon $2,50 einbezahlt haben. Und der Fund wurde dann auch an den Mitarbeiter, also die Mitarbeiter konnten dann selbst entscheiden, wie sie das Geld verwenden wollten, indem man auch so einen Topf zur Verfügung stellte und dann den ganzen Prozess in Gang setzte, wie entscheidet man jetzt über dieses Geld, wie das verwendet wird, wurde natürlich auch der Dialog bzw. die Versammlungsfreiheit gestärkt in dieser Fabrik.
Die Entwickler des Fairphone lassen also durch Experten prüfen, ob in den Herstellungsbetrieben alles mit fairen Bedingungen zugeht, aber eben nur einige Betriebe werden geprüft. Und die Arbeitsbedingungen sind den Entwicklern von Fairphone natürlich ein Anliegen. Es gibt einen Fonds, der den Dialog der Mitarbeiter in den Betrieben stärkt. Doch zu guten Arbeitsbedingungen gehört auch, langfristig Aufträge für die Betriebe zu vergeben. Denn an diesen Betrieben hängen natürlich Arbeitsplätze. Und da ist der große Haken.
Das ist natürlich genau die Herausforderung für ein Unternehmen wie Fairphone, das erst seit kurzem überhaupt auf dem Markt existiert und noch nicht sehr große Verkaufszahlen hat im Vergleich zu anderen Elektronikherstellern. Dadurch sind wir natürlich auch darauf angewiesen, das Telefon zu verkaufen und stabile Verkaufszahlen zu haben, dass wir wiederum die Produktion stabil halten können und entsprechend mit den Partnern über längere Zeit zusammenarbeiten an diesen Themen.
Das Fazit an dieser fairen Fairphone-Geschichte muss also trotz aller Bemühungen sein, die Entwickler von Fairphone sind von Gewinnen aus dem Verkauf des Fairphones abhängig. Gibt Fairphone also einen Großteil des Kaufpreises für Imagepflege und Werbung aus? Nein, das ist überhaupt nicht so. Wie die Kosten sich aber genau verteilen, das können Sie selbst auch nachlesen. Die Entwickler von Fairphone haben nämlich eine Kostenaufschlüsselung in einem Bericht veröffentlicht. Und in diesem sehr ausführlichen Bericht haben die Macher des Fairphones aufgeschlüsselt, wohin jeweils verschiedene Gelder des Kaufpreises genau gehen. Und es geht genau um dieses Geld, das Sie auf den Ladentisch legen, sollten Sie sich für einen Kauf des Fairphones entscheiden oder selbst eins haben schon. Sie können also sich informieren, auch kritisch informieren auf www.fairphone.com unter anderem und können dahingehend auch nähere Informationen bekommen und die Entwicklung eines Fairphone 3 auch mitverfolgen.
Ja, ich stehe auf Camouflage. Strahlt irgendwie Respekt aus.
Das sagt eine Jugendliche darüber, wie gerne sie Flecktarn trägt. Den Flecktarn, den trägt sie bei der Bundeswehr in der Grundausbildung. Und die Bundeswehr, die vermarktet sich jetzt seit neuestem mit solchen Sprüchen unterlegt mit Fashion Sounds. Das klingt absurd und das ist es irgendwie auch. Dieser Spruch, der fällt in der neuen Webserie der Bundeswehr auf YouTube. Die Rekruten. Damit will die Bundeswehr sich jetzt eine neue Zielgruppe erschließen. Und diese Zielgruppe scheinen sehr junge Internetnutzer und Nutzerinnen zu sein. In die Bundeswehr darf man ja auch schon jetzt ab 17. Wenn man auch aus sonst keinen plausiblen Gründen das macht, dann vielleicht, weil man auf Camouflage steht. Die Rekrutierung Minderjähriger steht ja zu Recht in der Kritik. Letztens wieder sehr deutlich zum Stichtag. 1. November hatten 1576 Rekruten noch nicht ihren 18. Geburtstag gefeiert, waren also minderjährig. Das ist übrigens das gleiche Datum wie das, an dem die Webserie gestartet ist. Das ist ein Höchststand an minderjährigen Rekruten und der Bundeswehr wohl aber noch nicht ganz genug. Da gibt es viele kritische Stimmen dazu. Zum Beispiel Doris Wagner vom Bündnis 90 Die Grünen hat sich anlässlich der neuen Zahlen klar gegen die Rekrutierung von Minderjährigen ausgesprochen. Sie sagt, mit ihrer neuen YouTube-Serie wirbt die Bundeswehr derzeit ganz unverhohlen und offensiv um möglichst jugendlichen Nachwuchs. Aber Minderjährige haben in der Bundeswehr nichts verloren. Laut dem Kinder- und Jugendpolitischen Sprecher Norbert Müller der Linken halte auch seine Partei die Rekrutierung von Minderjährigen für einen Skandal. Denn Schutzrechte von Kindern und Jugendlichen müssten Vorrang vor militärischen Interessen haben. Besonders bitter ist es, dass man in Deutschland schon mit 17 der Bundeswehr kann, angesichts dessen, dass Deutschland 2004 das Fakultativprotokoll Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten zur UN-Kinderrechtskonvention mitarbeitet und ratifiziert hat. Dabei wurde auch die Forderung einer Initiative berücksichtigt, dass Jugendliche unter 18 nicht angeworben, zwangsrekrutiert oder in Feindseligkeiten eingesetzt werden sollen. Die Mehrheit der UN-Staaten hat erklärt, auf die Einbeziehung von Minderjährigen in ihre Streitkräfte zu verzichten, aber Deutschland lässt immer noch Minderjährige zu. Die Gründe, warum das nicht so sein sollte, die sind vielfältig. Die Linke verweist da zum Beispiel auf neuere Befunde der Hirnforschung, nach denen die Gehirnentwicklung junger Menschen erst zu Beginn der dritten Lebensdekade abgeschlossen sei, dass man ab da erst das volle Bewusstsein hat und abschätzen kann, was da auf einen zukommt, ob man das wirklich will. Und die neue Webserie der Bundeswehr auf YouTube, die Rekruten, überzeugt einen da nicht unbedingt vom Gegenteil. Vor allem nicht das Niveau und die Art und Weise, auf der da die Zuschauenden angesprochen werden. Die Werbung für die Serie Die Rekruten, die im Vorab da gemacht wurde, setzte da schon mal den Ton. Sprüche, die verharmlosend und auch ziemlich daneben sind, standen da auf Plakaten und Werbebannern. Das kannst du dir abschminken, stand da zum Beispiel neben einem Tisch voller Make-up und einem Spiegel. Oder ab November wird draußen gespielt. Das klingt nach Spiel und Spaß und scheint dann wohl auch die Absicht der Webserie Die Rekruten zu sein, die am 1. November gestartet ist. Am 1. dieses Monats kam da also die erste Folge, die die neuen Rekrutierten an ihrem ersten Tag der Grundausbildung zeigt. Regelmäßig kommen dann neue Folgen von den ersten Wochen bei der Bundeswehr. Davon kann man jetzt aber auch nicht erwarten, dass man da dokumentarisch darüber informiert oder aufgeklärt wird, was einen bei einer Grundausbildung bei der Bundeswehr dann direkt erwarten würde. Die Art und Weise, wie die Grundausbildung da gezeigt wird, die ist maximal unseriös. Es handelt sich hier um eine Mischung aus Handheld-Vlog und Reality-TV. Immer wieder werden humoröse Geräusche und Effekte eingeblendet, kleine Tragödien werden überspitzt dargestellt und mit dramatischer Musik unterlegt, zum Beispiel wenn eine Rekrutin ihre Piercings rausnehmen muss. Grundmaterial für die Videos sind dann aber keine professionellen Kameraaufnahmen, sondern die Aufnahmen stammen von den Rekruten und Bundeswehrangestellten selber. Die halten sich dann die Kamera vors Gesicht und fangen einfach an zu erzählen, was gerade so passiert ist mit allen Elms und Nachdenkern, die da so drin sind. Für meinen Seh- und Hörgeschmack also irgendwie das Schlechteste aus beiden Welten. Dabei soll man dann aber die Rekruten hautnah kennenlernen. Das ist dann wohl das Ziel. Aber eigentlich erlebt man sie so ein bisschen eher als verplant und vielleicht auch so ein bisschen unreflektiert, auch was die Überlegungen über die Bundeswehr angeht.
Also was ich bei der Grundausbildung erwarte, ist auf jeden Fall nochmal sportliche Grenzen weiter zu erfahren. Da wird sicherlich der ein oder andere Moment kommen, wo man sich so denkt, ich möchte jetzt lieber auf Couch. Mehr Werte, Ordentlichkeit, Disziplin, sowas erwarte ich mir persönlich von der Grundausbildung, dass ich sowas halt mitbekomme. Genau, und natürlich auch eigentlich an erster Stelle Spaß an der Sache.
Das klingt fast wie etwas, was auf einem Werbeplakat für die Bundeswehr stehen könnte. Und ich würde auch nicht unbedingt ausschließen, dass dieser junge Mann da vielleicht auch seine Informationen her hat, dass Ordnung und Disziplin wichtige Werte sind. Dazu muss man aber auch sagen, dass die meisten Rekruten noch naiver wirken, auch oft sehr verunsichert und zum Teil auch vielleicht ein bisschen doof. So, dass man zu der Schlussfolgerung kommen könnte, dass die Bundeswehr ihnen da einen Gefallen tut, wenn sie ihnen Kameradschaft und Disziplin eintrichtert. Und dass die Bundeswehr natürlich auch was für jeder Mann und jeder Frau ist. Denn die Rekruten, die da am Start sind, wirken nicht alle so kompetent, dass man Angst vor zu hohen Ansprüchen entwickeln müsste. Vielleicht denkt man sich sogar als jemand, der das sowieso in Erwägung zieht, dass man das ja selber dann viel besser könnte. Die Webserie zeigt dann auch gleich mit die Zimmer und die Ausstattung, was von allen als gar nicht so schlecht befunden wird. Man bekommt so eine Art Klassenfahrt-Feeling. wenn man dann aber tatsächlich was bei der Bundeswehr macht, beziehungsweise was man da macht und wofür man sich da ja eigentlich einsetzt, das bleibt erstmal unerwähnt. In solchen Situationen kommt ja immer mal gerne so die Frage nach den Eltern. Warum machen die Eltern da nichts? Oder was haben die Eltern denn den Kindern beigebracht? Und da muss man leider sagen, dass die Eltern da auch nicht wirklich viel reflektierter wirken. In sogenannten Home-Stories lernt man da die Rekruten bei ihnen zu Hause kennen und damit dann auch das familiäre Umfeld und deren Erwartungen an den Wehrdienst.
Das ist mein Papa.
Hallo.
Und wie findest du, dass ich zur Bundeswehr gehe?
Ich finde das gut. War eine schöne Entscheidung von dir, dass du bei der Bundeswehr laut den Beruf lernst.
Das ist meine Mutti.
Hallo. Hallo, mein Schatz.
Und wie denkst du drüber, wenn du zur Bundeswehr gehst?
Ja, ich bin eigentlich sehr optimistisch darüber.
Schon aufgeregt?
Ja, das auf jeden Fall.
Der packt das. Definitiv. Das ist unser Geronimo.
Oh yeah.
Auf einer Seite ist es schon schwer, nur auf der anderen Seite, ich gönne ihr das. Ich möchte auch, dass sie was von der Welt sieht.
Alles Gute für sie.
Prost.
Was von der Welt sehen, dafür muss man vielleicht nicht unbedingt zur Bundeswehr. Und bei Auslandseinsätzen sieht man vielleicht auch nicht immer das Schönste von der Welt. Aber das alles wirkt in der Grundausbildung, die die Rekruten an der Webserie durchlaufen, alles noch in weiter Ferne. Hier steht erstmal Disziplin und Kameradschaft an. Dafür, dass alles glatt läuft, sorgen die Anleiter, die auch irgendwie die Rolle des Aufsichtspersonals übernehmen. Diese werden in der Serie die Rekruten als die einzigen mit dem Durchblick dargestellt. Das kann ja auch gut sein und das wäre ja noch schöner, wenn die nicht mal den Durchblick hätten. Trotzdem wird da die Überlegenheit gegenüber den Jugendlichen stark ausgespielt. Trotz der Strenge geben sie sich auch immer gutmütig und humorvoll, wobei der Spaß aber dann meistens auf Kosten der Rekruten geht. Manchmal wirkt die Serie so mehr wie eine schlechte Slapstick-Komödie als wie eine Ausbildung. Dabei bleiben die größeren Zusammenhänge, die eigentlichen Aufgaben bzw. Verantwortungsbereiche der Bundeswehr dann unbeleuchtet. Stattdessen stehen andere Sachen an der Tagesordnung.
Die Kleiderbügel zählen. Kann ruhig von einem Haufen auf den anderen einmal durchziehen, das jemand hat
gleich gestanden. Im ganzen Zimmer oder nur?
Das hier, alles was hier jetzt so ist. Einmal zählen.
Man würde ja meinen, dass das eine Vielzahl von Leuten nicht wirklich anspricht, die sowieso vielleicht schon kritisch da eingestellt sind. Grundsätzlich wirkt das ja eher abtörend. Wüsste man auch nicht, worum es da überhaupt geht, könnte man meinen, es handele sich um eine Reality-Serie über ein Trainingscamp oder ein Internat für undisziplinäre Jugendliche. Das wäre aber auch schon keine Serie, die ich gerne mir angucken würde. Das klingt mir auch schon ein bisschen zu eklig. Und trotzdem habe ich von Leuten gehört, die sich eigentlich als kritisch sehen, aber die sich die Rekruten, die Webserie auf YouTube, trotzdem gerne angucken und immer auf die neuen Folgen warten, weil sie einfach so bekloppt sind, dass sie wieder feierbar sein würden. Das Prinzip, das also auch auf RTL, RTL 2, Vox und Co. läuft und das sich dort zunutze gemacht wird. Und tatsächlich stecken dahinter die gleichen Leute. Die beauftragte Produktionsfirma Spin TV ist sonst für Formate wie Promi-Hasser auf Vox oder Teenage-Stories auf RTL 2 verantwortlich. Regelmäßig wird also auch hier in dieser Webserie eingeblendet, wer ist, damit man das ja nicht verpasst. Fehlen eigentlich nur noch die obligatorischen Alliterationen. Die weinerliche Rekrutin Weißhuhn weiß nicht weiter. Aber so weit weg ist das noch gar nicht von der Realität dieser Serie. Der Jerome, der wird schon immer als Checker gelabelt. Das wird dann immer mit einem schnittigen Punch-Sound eingeblendet, auftaucht und dann so krasse Sprüche raushaut.
Ich bin heiß. Heiß auf den Dienstantritt natürlich.
Aber warum macht man daraus dann eigentlich überhaupt eine Webserie? Warum kann man das Ganze dann nicht gleich auf RTL ausstrahlen? Die Antwort darauf ist natürlich, dass die Bundeswehr sich ganz gezielt an ein junges Publikum richtet und die mit bekannten Videostrukturen abholen will. Denn YouTube ist ja für die Jugend, so sagt man, das neue Fernsehen. Danach richten sich auch die Videos. Die sind nie sehr lang, so höchstens an die 6 Minuten, um die Aufmerksamkeitsspanne nicht zu überschreiten. Die kann man gut mal zwischendurch gucken. Und man sieht darin ja die bekannten, mit der Kamera in der Hand vloggenden Jugendlichen. Und natürlich ist am Ende jedes Videos dann eine sogenannte Endcard, auf dem einem dann erzählt wird, welche Videos man sich als nächstes angucken kann und wo man doch den Kanal abonnieren kann. Das Ganze soll dann dadurch wohl jung und authentisch wirken, so wie andere Content Creator auf YouTube das tun. Das Problem ist, dass es halt nicht jung und authentisch ist. Die jungen Rekruten machen zwar Videoaufnahmen für sich, haben dann aber keine Auswirkungen darauf, wie mit ihrem Videomaterial weiter vorgegangen wird, wie das verarbeitet wird. Das machen dann die Profis, die sich vom Reality-TV damit auskennen. Etwas, worin sich das Format der Bundeswehr vielleicht auch von manchen anderen YouTube-Channels nicht so stark unterscheidet, was aber den Gedanken des Vloggings durch die Rekruten selber unsinnig macht. Und der Inhalt wird dadurch natürlich auch unglaubwürdig. Wer sagt mir denn, dass den Jugendlichen nicht vorher so ganz subtil empfohlen wurde, was man denn sagen könnte? Oder was vielleicht auch alles weggeschnitten wurde? Schlussendlich bestimmt dann die Bundeswehr, wie ihre Werbeserie aussieht. Egal, ob diese Serie nun total scheiße ist oder nicht, man spricht damit sicher potenzielle Rekruten an, ob nun 17 oder älter. Und es sei ja jedem selbst überlassen, ob er oder sie zur Bundeswehr gehen möchte. Aber YouTube hat bekanntermaßen ja auch noch viele, viel jüngere Nutzer und Nutzerinnen. Und dort nutzt man dann auch so ein bisschen vielleicht das Vertrauen mancher aus in die Glaubwürdigkeit der Plattform und der Formate und lässt dann junge Zuschauer und Zuschauerinnen in dem Glauben aufwachsen, die Bundeswehr sei ein Spaßverein, zu dem man ja hingehen kann und neben einer Menge Klamauk auch gleich noch gute Kameraden findet. Und das muss ja nicht nur für die Jüngsten gelten. Auch Ältere nehmen vielleicht die Bundeswehr gar nicht mehr so ernst und halten das für so eine Art Spaßverein. Und das geht ja nun völlig an dem vorbei, was die Bundeswehr eigentlich macht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es dann auf YouTube dann auch Vlogs vom ersten Auslandseinsatz gibt. Oder aus dem Psychotraumazentrum des Bundeswehrkrankenhauses. Denn dieses Jahr gab es vielleicht die neue Rekordzahl der minderjährigen Rekrutierten. Letztes Jahr waren es die meist Neuerkrankten an posttraumatischen Belastungsstörungen. Und ja, Werbung ist ja nie ehrlich. Aber wenn es Werbung für einen Job ist, in dem es um Menschenleben geht, könnte man vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung erwarten und zeigen. Und meine Aufgabe ist es jetzt wieder abzugeben an das tagesaktuelle Programm hier auf Radio Korax und dem Pi-Radio Verbund. Die Mediennachrichten sind hier jetzt nämlich zu Ende. Ihr hört gleich wieder das nächste Magazin. Ich sage bis nächste Woche, da bin ich dann wieder bei euch mit neuen Medienthemen und wünsche noch allen einen schönen Tag.